herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sind Julia und Heinz und heute sprechen wir in der Folge zum Thema, wie reden wir eigentlich mit uns selbst?
Und was ihr da erfahren werdet, ist, dass wir einen großen Teil des Denkens über uns selbst damit zubringen, uns selbst ins Zentrum zu stellen. Und was ihr auch noch erfahren werdet, dass es gar nicht so toll ist, als Methode mit sich selbst umzugehen. Und deswegen verfolgen wir die Antwort auf die Frage zu finden, wie kann ich denn meine eigenen Gedanken entlarven? Und wenn mir das gelingt, wie gehe ich dann mit den negativen Gedanken, die mir so täglich durch den Kopf gehen, um? Und damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Hallo Julia.
Ja, hallo Heinz.
Ja, dieses Mal haben wir uns wie immer, oder nicht ganz wie immer, wir haben uns ein bisschen länger zusammengesetzt und haben nochmal Revue passieren lassen, was wir so alles im letzten Jahr an Inhalten bewegt haben. Und kam mir nochmal drauf, dass diese Frage des Selbstgesprächs, wie reden wir mit uns selber, was denken wir, was haben wir denn für Glaubenssätze, doch einen entscheidenden Anteil in unserem Denken einnimmt. Und da hatten wir uns gerade verständigt, da sollten wir uns nochmal eigens damit beschäftigen in einem eigenen Podcast. Und du hattest ja auch so ein Erlebnis damit, mit dieser Fragestellung, wie denken wir?
Genau, darüber haben wir gerade gesprochen, denn ich finde das Thema, wie reden wir mit uns selbst, wie du gerade schon gesagt hast, super spannend. Und wir haben das ja schon so ein bisschen angesprochen in dem Podcast Alice und in dem Podcast Aristoteles, ja, also was wir von Aristoteles lernen können. Und da hattest du mal gesagt, dass wir ziemlich viele negative Gespräche mit uns selbst führen. Und das fand ich interessant. Und du hattest auch mal so eine Zahl genannt, 70-90%, also unglaublich. Und auch nochmal gesagt, ja, würden wir mit einem Freund so reden oder wir würden das niemals machen, ne? Oder so ähnlich. Ja,
wir würden niemals unverschämt, wie wir mit uns selber manchmal umgehen, das würden wir uns im sozialen Kontext nie leisten wollen.
Ja. Das hat mich dann doch neugierig gemacht, ne? Also das zu reflektieren. Und ich muss sagen, also ja, ich habe schon gestaunt, wie ich manchmal mit mir selbst rede. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht. Denn die Zahl, ja, die du sagst, scheint schon was dran zu sein. Denn manchmal sind wir auch nicht ganz so nett zueinander oder zu uns selbst. Ne?
Also die Zahlen sind natürlich umstritten. Es ist klar, wie fast alles in der Wissenschaft umstritten ist. Also gerade wenn es um Psychologie geht. Aber es gibt schon eine Einigkeit auf der Seite, dass deutlich mehr als die Hälfte dessen, was wir mit uns selbst sprechen, eine negative Tönung hat. Und dieses Selbstgespräch zu entlarven, ist demnach ein ganz wichtiger Baustein in der Frage, wie kann ich denn an mir arbeiten? Denn es kann nicht sein, dass ich mich gleichzeitig selbst ununterbrochen in Senkel stelle und ein entspanntes, gelassenes Leben führe.
Ja, und das ist vielleicht die Chance, ne?
Das ist die Chance, ja.
Die, Entschuldigung, Chance unseres Podcasts und des Gesprächs heute. Welche Chancen, welches Potenzial würde entstehen, wenn wir vielleicht netter mit uns selbst reden würden?
Ja, das ist. Und das ist vor allem in den Handlungsfeldern so, wo Misserfolge sehr wahrscheinlich sind. Also wir disqualifizieren ja den Misserfolg durch unsere Ansprache mit uns selbst. Also du Dödel, was ist dir da wieder passiert? Das hättest du doch besser machen können. Warum kannst du denn immer noch dieses einfache Klavierstück nicht spielen? Warum bist du zu doof, den Philosophen zu verstehen? Warum hast du dich jetzt wieder so daneben benommen? Warum hast du nicht den Mut gefunden, dies oder jenes anzusprechen? Und. Also wir könnten, glaube ich, stundenlang tatsächlich auf diese beschriebenen 1.000 bis 7.000 oder ein Autor schreibt, glaube ich, sogar 12.000 negative Gedanken. Die könnte man alle mal aufschreiben. Was natürlich in der Zahl nicht ganz stimmt, weil es oft die gleichen sind, die wiederkommen. Aber wenn wir so mit uns reden, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir aus unseren Misserfolgen, und das möchte ich mal unter sehr dicke Anführungszeichen setzen, was lernen. So, also nehmen wir mal an, du willst irgendwas machen, was weiß ich, irgendein Buch lesen, weil dir jemand empfohlen hat, genau diesen Philosophen oder diesen Romanautor oder was auch immer zu lesen. Mhm. Und dann liest du die ersten drei Seiten und sagst, da bin ich einfach zu doof dazu. Was ich sagen will, ist, der kritische Moment ist der, wo uns etwas nicht so gelingt, wie wir uns das, ich möchte fast sagen, arroganterweise vorstellen. Mhm. Das ist der kritische Moment. Mhm. Was sagen wir dann zu uns? Mhm. Mhm. So. Und also stell dir mal vor, du liest diese drei Seiten und sagst, ich bin einfach zu doof, das zu kapieren. Mhm. Mhm. Und stell dir mal vor, du liest diese drei Seiten und sagst irgendwie, ja, das kann ich ja, das ist ja logisch, dass ich das nicht sofort verstehe. Mhm. Ich meine, der Typ, der das geschrieben hat, der hat ja jahrelang drüber gebrütet. Mhm. Und ich, Julia, erwarte jetzt von mir, dass ich das in ein paar Sekunden, ein paar Minuten verstehe, wo dieser Mann oder diese Frau sich jahrelang damit beschäftigt hat. Dann würdest du mit einem ganz anderen Impetus, mit einer ganz anderen Motivation an dieses Stück Literatur gehen. Mhm.
Ja, beim ersten Fall könnte ich mir auch vorstellen, dass die Abbrechquote dann zum Beispiel recht hoch ist, ja, also dass man dann ein Projekt nicht weitermacht, ja, oder wie in deinem Beispiel ein Buch nicht weiterliest, ne? Mhm. Und vielleicht auch erst recht den Inhalt nicht versteht, weil man sich dann so mit sich selbst beschäftigt ist. Ja? Also das Potenzial sozusagen an der Stelle ist, dass es sich lohnt, da ja einfach behutsam mit sich selbst zu sein. Ne?
Ja, also ein Kollege von mir, der Winfried Berner, den ich an dieser Stelle gerne erwähnen möchte, der sagt, man muss sich einmischen. Also man darf es nicht einfach so laufen lassen.
Also man muss sich in seine Gespräche einmischen.
In seine Selbstgespräche.
Und in sein Selbstgespräch.
Also eigentlich wie ein Moderator. Mhm. Weil wir hatten es ja schon mal ganz am Anfang in unserer ersten Podcast, dass wir uns ja aufteilen können in verschiedene, wie kann man sagen, psychische Anteile. Mhm. Also da gibt es einen, den einige Autoren den inneren Richter nennen, der nur zwei Strategien hat, fordern und abwerten. Mhm. Also wieso kannst du das jetzt noch nicht? Mhm. Du bist zu doof dazu. Mhm. So diese beiden Dinge. Und Winfried Berner und mit ihm viele andere Autoren, unter anderem auch Seligmann, der ja sehr berühmt geworden ist für seine Psychologie, sagen, wir müssen uns da einmischen. Also wie ein Moderator, der dazwischen geht. Und wir müssen lernen zu sagen, stopp, also was denke ich da eigentlich gerade? Wie kann ich denn von mir erwarten, dass ich auf Anhieb irgendwas beherrsche? Mhm. Oder dass ich der beste Kommunikator auf der Party bin? Mhm. Oder die tollste Idee habe in meinem Team? Mhm. Also diese ganzen Ansprüche, die wir an uns stellen, sind das eine. Und die eigene Disqualifikation dafür, dass wir diese Ansprüche nicht erreichen, ist das andere. Und das zweite ist vielleicht noch schlimmer als das erste. Mhm. Ansprüche kann man ja haben, aber sich dann gleich eine auf den Kopf zu hauen und sich Asche auf das Haupt zu streuen und sich selber zu disqualifizieren, das kann keine positiven psychologischen Wirkungen haben. Das kann mir keiner erzählen.
Das heißt, wenn wir vielleicht so einen Schritt zurück machen und das praktisch mal anschauen, der erste Schritt wäre so ein bisschen, was ich schon gemacht habe, zu sagen, okay, was sind denn eigentlich meine Selbstgespräche?
Ja? Ganz also, genau. Sich einmischen.
Sich sind wir noch nicht beim Einmischen.
Erstmal hinhören. Genau. Man muss es erstmal
hinhören. Genau. Ich glaube, und das fand ich so interessant, ich glaube, wir hören gar nicht. Ja, oder wie soll man das besser sagen? Wir hören es indirekt, also wir hören es nicht bewusst, was wir eigentlich zu uns sagen, oder? Kann man das
ja
so sagen?
Ja, genau. Ja.
Das heißt, sich erstmal zuzuhören, wie rede ich denn eigentlich mit mir selbst? Und dann, wenn wahrscheinlich werden wir merken, also so wie es bei mir vielleicht auch war, es sind ja doch so ein paar auch nicht so positive Gespräche, die wir führen, dann zu sagen, das möchte ich jetzt ändern und so wie du gesagt hast, dann stopp oder wie geht man da vor? Also ganz, ganz konkret. Man merkt, jetzt neige ich wieder zu so einem Selbstgespräch, was mich eher bremst. Hilft es dann auch wirklich einfach mal Stopp zu sagen? Stopp, das mache ich jetzt nicht mehr weiter. Ja.
Mhm. Aber ich meine, auch das Stopp sagen setzt genau den Schritt voraus, den du auch voraussetzt, nämlich du musst es erst mal hören. Mhm. Also was sage ich denn gerade zu mir? Mhm. Und eine sehr bewährte Methode, die auch in Coaching-Situationen oder auch in Therapien eingesetzt wird, ist das Aufschreiben. Mhm. Weil wir dadurch das, was uns im Kopf rumspukt, verlangsamen. Mhm. Also du schreibst den Satz hin, der da zum Beispiel heißt, ich wusste gleich, dass ich das nicht kann. Mhm. Zweiter Satz, ich werde scheitern. Mhm. Dritter Satz, ich lasse es lieber gleich. Mhm. Vierter Satz, es wird mir sowieso nicht gelingen. Mhm. Dann stehen diese vier Sätze, die du ein paar Sekunden vorher gedacht hast, mal da. Mhm. Und das wäre eine Form von Verlangsamung, von der wir wissen, dass sie sehr wirksam ist. Mhm. Mhm. Jetzt kommt der Nachteil der Aktion oder der Botschaft, man muss es machen.
Mhm. Also sich hinsetzen und das auch aufschreiben oder was meinst du mit, man muss es machen?
Ja, man muss es machen. Schreiben hat sich da sehr bewährt.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Das heißt, also du sagst, es hat einen ganz anderen Effekt, sich einmal so zuzuhören oder sich zuzuhören und das aufzuschreiben.
Mhm. Mhm. Beides sind Methoden der Verlangsamung, der Reflexion über das, was im Kopf vorgeht. Und dieses Aufschreiben ist noch massiver, noch intensiver und es geht noch tiefer. Mhm. Also eine meiner sehr simplen Coaching-Methoden ist das, was meine Klienten, meine Coaching-Klienten manchmal sagen. Und dann denke ich, da stehe ich auf und schreibe diesen Satz wörtlich auf den Flipchart. Mhm. Und dann guckt die Klientin auf das Flipchart und sagt, was, das habe ich gesagt. Dann sage ich, ja. Genau. Mhm. Und so denke ich da auch drüber. Mhm. Ja. Mhm. Und dann steht dieser Satz da. Mhm. Ich schaffe es sowieso nicht. Mhm. So. Und wenn du das hast, also erst die Aufmerksamkeit, dann kann ich sagen, stopp. Dann kann ich mir 1, 2, 3 Sätze mal notieren. Mhm. Oft reicht es, wenn es 2 sind. Mhm. So. Mhm. Und dann kann ich anfangen, dann geht es erst richtig los. Dann kann ich anfangen mit diesen Sätzen, mit diesen Selbstgesprächsfetzen zu arbeiten. Mm. Aber diese Vorleistung musst du halt erbringen. Mm. Sonst lebst du dahin und denkst, die Welt ist komisch. Und dabei sind es nur die Gedanken, die du dir über die Welt machst oder über dich. Mm.
Mm-hmm. Ja, sehr interessant. Und
also ich kann das nochmal zusammenfassen vielleicht. Mm-hmm. Also, weil ich ja gesagt hatte, man kann mit diesen Gedankenfetzen dann arbeiten. Mhm. Also da gibt es Gegenmittel. Und du guckst mich gerade so an, als sollte ich stoppen?
Nee, alles gut.
Okay, gut. Ja.
Weil du gesagt hast, du könntest es nochmal zusammenfassen. Und jetzt war ich gespannt auf die Zusammenfassung.
Die Zusammenfassung dessen, was man jetzt mit diesen Sätzen anfangen kann, würde ich, glaube ich, unserem Publikum nicht schuldig bleiben. Also die erste Frage ist, sind die Aussagen, die ich hier mit mir selbst verhandle, generalisierte oder pauschalisierte Aussagen. Also das schaffst du nie. Im Wort nie steckt ja eine Generalisierung drin. Und da kann ich mich natürlich fragen, gibt es dafür Gegenbeweise aus meiner Biografie? Also gibt es die letzten Monate oder vielleicht Jahre Erlebnisse, die diese Aussage, das schaffst du nie, falsifizieren? Also wo es eben doch gegangen ist. Es gibt es Ausnahmen. Mm. Das ist mal der erste Schritt. Also das Angehen, also erstmal die Analyse, ist genau wieder dieser Schritt. Sind da Generalisierungen in diesen Aussagen enthalten? Das ist der erste Schritt. Mm. Das schaffst du nie. Immer bist du die Letzte oder der Letzte. Nie fällt dir was ein, wenn du, und immer gucken und so weiter. Also ich muss es, glaube ich, nicht weiter ausführen, weil da hat jeder große Kompetenz in negativen Aussagen. Ja. Das wäre mal das Erste. Mm. Hast du dazu Fragen oder wo du denkst, das könnten die Hörer noch wissen wollen?
Nee, alles gut. Alles gut. Ich meine, macht's, das habe ich gerade überlegt, macht es denn besser, wenn es nicht generalisiert ist? Also wenn man sagt, dieses Buch, oder bleiben wir mal bei dem Beispiel von dem philosophischen Buch, diesen Text verstehe ich einfach nicht, das wäre ja nicht generalisiert.
Ja, genau. Also es kann sein, also ich würde da auch ein bisschen vorsichtiger mit mir selber umgehen, es kann sein, dass ich gerade heute um 17.30 Uhr diesen Text nicht wirklich verstehe oder verstehen will. Es kann aber auch sein, dass ich ihn morgen verstehe. Also gerade bei schwieriger Materie erschließt sich ja vieles erst aus dem Zusammenhang. Also wenn ich über die nächste Hürde drüber bin, dann sage ich, ah, so war es. Okay. Dann, also das ist auf jeden Fall besser. Also aus der Generalisierung raus. In manchmal ist es so, oder heute ist es so, oder heute um 18 oder 17 verstehe ich den nicht. Oder was immer der Punkt ist. Der zweite Punkt ist, dass es ja möglich ist für uns Menschen, für alternative Erklärungen offen zu sein. Also ich verstehe den deswegen nicht, weil, heute nicht, weil, weil ich noch gar nicht nachgelesen habe, was der Begriff Äquivokation, der da vorkommt, eigentlich bedeutet. Also wie soll ich dann den Text verstehen? Logisch. Das ist eine ganz andere Erklärung als, ich bin zu doof, den zu verstehen.
Ja.
So. Oder dass ich sage, naja, also wenn ich Klavier spielen will, also viele Sportarten, Musik machen und so weiter, setzen einfach Übung voraus. Das hatten wir bei Aristoteles schon. So, und ich kann das deswegen noch nicht, weil ich zu wenig geübt habe. Ja. Und die Methode, die wir bei Alice schon hatten, die möchte ich hier bewusst wiederholen, nochmal anführen, das ist, mich selber zu überprüfen, ob ich die Aussage, die ich über mich da kritisch treffe, mit einer Katastrophenabsicht treffe. Also, und dass es die große Katastrophe ist, wenn ich genau diesen Philosophen nicht verstehe. Und wenn man sich selber mit Katastrophen droht, und Seligmann sagt auch, das würden wir anderen nie antun, dann kann das einfach nicht so gesund sein für die eigene Motivation, für die Gelassenheit und für die Zuversicht, sich auch mal mit Dingen zu beschäftigen, die nicht gleich aufs erste Mal gelingen. Also der kritische Punkt ist schon immer der, wo wir etwas als Misserfolg disqualifizieren, was in Wirklichkeit kein Misserfolg ist, sondern nur der erste Schritt auf einer längeren Sequenz des Vorankommenwollens. So, und das sind schon mal die wichtigen Mittel, um, ja, man kann schon sagen, dialektisch dagegen zu gehen, gegen das, was ich da mit mir eigentlich rede. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, auch nach Alternativen zu suchen.
Und was für Alternativen sind das?
Die Alternativen sind das, was wir in der Psychologie Affirmationen nennen, also Sätze, die wir uns sagen können, aber ganz wichtig, die wir selbst für richtig und stimmig halten. Und nicht, wir hatten das, glaube ich, im zweiten Podcast, also wenn man sich die Welt schön redet, dann ist das genau der Unterschied zur Affirmation. Eine Affirmation ist nicht sich die Welt schönreden, sondern die Affirmation besteht darin, sich dessen bewusst zu sein, was man wirklich schon geschafft hat und was man kann. Also wenn ich den Kontext zu diesem philosophischen Text, den ich jetzt mal nehme, ein bisschen besser erarbeitet habe, dann werde ich auch Spaß dran haben, diesen schwierigen Text zu lesen, weil das ist mir schon viermal im Leben so gegangen. So, und das ist eine Affirmation. Und die darf nicht erfunden sein, sie muss ehrlich sein und sie muss sehr gut schmecken. Also ich glaube, gute Affirmationen sind die, wo du sagst, ja, genau, wow, super, richtig. Und diese Affirmationen kann man sich tatsächlich, auch wenn es blöd klingt, vor dem Spiegel sagen. Man kann sie singen, man kann sie tanzen, man kann sie aufschreiben, man kann sie sich bewusst machen, man kann sie beim Zähneputzen sich mal überlegen, man kann sie mit Lippenstift auf dem Spiegel schreiben, was weiß ich. Also da kannst du immer viel damit machen.
Ja, was ich an dieser Stelle so interessant finde, ist so auch das Thema Misserfolg. Denn wenn wir ja nicht so nett, sage ich jetzt einfach mal, mit uns reden, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auch Dinge eher mal abbrechen oder nicht weitermachen. Ja, und jetzt habe ich mir gerade so eine Situation vorgestellt wie, ja, sagen wir mal, wir lesen oder ich lese diesen komplizierten philosophischen Text und ich verstehe nicht auf Anhieb und sage einfach zu mir, wie du es gerade beschrieben hast, so jetzt ist es 22 Uhr, ich bin heute einfach ein bisschen müde, ich versuche es morgen nochmal, dann haben wir da natürlich auch ein ganz, ganz anderes Potenzial, auch bei schwierigen Dingen dran zu bleiben. Oder
ja, genau. Und da kann ich vielleicht zum Abschluss, oder noch nicht zum Abschluss, ah doch zum Abschluss, ja? Okay, da kann ich vielleicht zum Abschluss nochmal den Kollegen Winfried Berner zitieren, weil er hat mal formuliert, es ist immer besser, unperfekt etwas zu tun, als perfekt nichts zu tun.
Ja, ja, finde ich super. So.
Und das hat sehr viel mit diesen negativen Gedanken zu tun, mit den negativen Selbstgesprächen, die uns ja dazu verleiten wollen, es lieber sein zu lassen. Und damit verschließen wir uns selbst eine große Welt des Erlebens, des Handelns, die ansonsten offen stünde.
Finde ich einen ganz tollen Schlusssatz. Heinz, vielen Dank.
Gerne.